Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Moin, Achim und Dominik.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir begrüßen euch bei Viereckige Augen. Wir besprechen heute Staffel 3, Folge 5 von Fear the Walking Dead.
Und die Folge heißt...
Water Burning Fire.
Burning. Motherfucker.
Jetzt muss ich jetzt rauspiepen, dann scheiße. Oh.
Burning in water, drowning in flame.
Psst, vielleicht, oder?
Ja. Nein.
So steht das hier.
Steht es nicht. Das sind Anführungszeichen. Hm. Da steht kein S.
Okay. Ich habe von der Folge wirklich wahnsinnig wenig verstanden. Deswegen werdet ihr heute den Großteil leisten müssen. Hab sie mir zweimal angeguckt. Und zum Beispiel wüsste ich jetzt, ich weiß, wie es anfängt. Das ist schon mal gut.
Das weiß ich auch, mit Martha und Russell Brown ist das Cold Open in ihrem Häuslein.
Genau, Martha ist wohl vermutlich an natürlichem Tode gestorben. Eines natürlichen Todes gestorben. Und hat sich aber ganz untypisch, wandelt sie einfach nur so ein bisschen durch die Gegend, möchte raus und frisst nicht. Zum Beispiel ihren Ehemann. Das wäre ja so eine natürliche Reaktion
ja
für so einen Walker.
Im Bett gestorben, sondern war da gerade schon so am Rumdölmern. Oh. Und deswegen hat sie ihn jetzt noch nicht gespottet. Sie ist ja auch ein Jungzombie, sie muss das erstmal verstehen.
Ja. Er war vielleicht einfach nicht laut und hat.
Sie kann nicht mehr riechen.
Hat mich versprochen.
Hat keine Nase.
Er riecht schon tot. Das wäre eben bald zu Ende gegangen. Deswegen hat er quasi so schon die Gore-Camouflage gehabt.
Hattet ihr sie sofort erkannt, wer das ist?
Nee.
Mir ist es erst aufgefallen, als sie dann zusammen getanzt haben.
Weil man haben sie vorher schon gesehen?
Man hat die vorher schon gesehen, auch vor ihrem Häuschen tanzend. Und daran habe ich sie dann wieder erkannt.
Ja.
Und genau, aber auch erst in dem Moment, als sie dann zusammen
tanzen. Ich konnte mich generell nicht daran erinnern, tanzen. Dass wir schon mal jemanden tanzen gesehen
und
haben.
Dass er sie so in die Arme schließt und mit ihr tanzt, da war mir auch klar, okay, sie ist alt, sie hat die Zähne nicht drin.
Ja, das war...
Dass sie noch zeigen, okay, gut, dann für alle verständlich.
Ich dachte einfach, so, weil sie tot ist, will er nicht mehr leben und deswegen lässt er sich fressen. Mir war das nicht sofort klar, dass er sich nur benuckeln lässt.
Ich fand das sehr witzig, vor allem, weil man in der deutschen Synchro die Schmatzleute-Laute wirklich sehr, sehr laut hört. Und in der englischen und amerikanischen nicht so sehr. Das hat mich in der deutschen irgendwie sehr...
Also weil es ein typisches Ding für die deutsche Synchro ist, dass die Geräusche wesentlich lauter sind.
Es klang so ein bisschen nach Blowjob auch. Ich dachte, das ist so die Verbildlichung eines Zombie-Witzes eigentlich. Dass sie halt nichts machen können, die Guten. Aber ist ja fast wie...
Die entwickeln ja auch immer so mega Kräfte. Also theoretisch, wir haben es auch schon gesehen, dass die wen auseinanderreißen. Die können ja nicht nur irgendwie seltsam gut beißen mit so einem stumpfen Menschengebiss. Also die kriegen ja auch Haut irgendwie immer sofort auf. Wo ich glaube... Okay, so stark, klar können wir jemanden auch verletzen, wenn wir ihn beißen, aber ich glaube, mit so einem stumpfen Menschengebiss muss man sich ganz schön anstrengen. Zombies können das, glaube ich, echt außergewöhnlich gut. Und da hätte sie jetzt theoretisch auch eben gleich die Finger in den Bauch rammen müssen und ihn aufreißen. Also ich glaube, bei Walking Dead und Fear the Walking Dead haben wir sowas auch schon gesehen.
Er beendet das Ganze aber dann, indem er sich selbst die Waffe an den Kopf hält und sie dann auch gleich mittötet. Was ja also eigentlich verantwortungslos ist, weil man nicht genau sicher gehen kann, dass man jetzt... Es ist schwer, glaube ich, so eine Waffe auszurichten, sodass beide richtig erwischt werden.
Er wusste einfach in dem Moment, dass es Film ist und in Filmen funktioniert sowas. Das ist wie beim letzten das ist hier gar nicht der letzte, wo Magnetos Frau und Kind mit einem Pfeil umgehauen werden. Und auch ist, oh okay, das ist schon ein sehr lucky shot und das ist Filmleben.
Ja. Auf jeden Fall brennt dann die Bude ab. Und nachdem wir, sie versuchen dann erst noch das Ganze zu retten, doch Otto sagt, das ist nicht wert, das Wasser da zu verschwenden, lass es einfach abbrennen.
Ja, weil das Haus allein steht, also es kann nicht übergreifen, also ist es wahrscheinlich wirklich eine anständige Entscheidung, wofür nur komisch angeguckt wird, weil die anderen wahrscheinlich noch gehofft haben, dass die Browns zu retten sind.
Ja, aber so wie das Haus da aussah, da möchte man doch dann die Person nicht mehr retten, die da im Haus ist. Ich dachte, als das Haus, dann sehen wir das auch abgebrannt, ausgebrannt, dass das Haus sehr, sehr klein ist. Das ist so wie groß wie dieses Zimmer, vielleicht dieses ganze Haus, vielleicht sogar kleiner. Nick kümmert sich um das Haus. Wir können mal einfach das Haus an dem Haus das weitermachen.
Oder? Mit Jeremiah geht er dahin, um seinen Teil zu leisten. Und dann erzählt er, dass er schon zu Hause auch mal handwerklich ran musste.
Was sein Vater ihm beigebracht hat, weil sein Vater gesagt hat, wenn man nicht das Haus selber gebaut hat, ist es auch nicht so richtig sein Haus. Mm-mm. Deswegen weiß er, wie das geht. Mm? Weil Jeremiah ihn schon lobt für das, was er gerade tut. Und dann sagt er, ja, ich weiß auch. Ich hab da Ahnung.
Ja, aber er putzt mit einem Schwamm, mit so einer Bürste, putzt er die Wände ab.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das so macht. Es scheint mir irgendwie eine Sisyphus-Arbeit zu sein, anstatt die Wände abzuschaben, halt mit so Schmirgelpapier oder so. Oder ja, irgendwie erschien mir das als das halt auch nicht so richtig. Er sagte, es ist eine sehr befriedigende Arbeit. Und ich dachte, der hat da überhaupt gar nichts gerissen. Und dieses Haus kriegst du niemals wieder sauber.
Es wird wahrscheinlich immer ein leichter Rauchgeruch.
Was mich auch wundert, ja genau, wenn sie dann später nämlich in dem Haus schlafen, du kannst nicht in einem ausgebrannten Haus schlafen, was gerade ein oder zwei Tage vorher ausgebrannt ist. Das stinkt einfach zu sehr.
Weiß Dominik aus seiner Zündlerkarriere.
Das ist richtig. Ich habe schon abgebrannte Häuser gesehen, tatsächlich.
Aber deswegen hat er es ja geputzt.
Ja, genau, das hilft natürlich. Was natürlich immer überlebt auch, ist ein Foto, was genau die Köpfe übrig lässt in diesem Inferno. Das ist ja immer so.
Wer und ist eine, da drauf?
Ich glaube, die alten beiden. Ich weiß, ich hab's nicht.
Genau. Weil sie gehören ja auch zu den Gründervätern dieser Farm.
Ja.
Ich fand es witzig, dass sie es Gründerväter genannt haben, was natürlich vielleicht nochmal später interessant wird, wenn man dann den weiteren Verlauf der Folge hat.
Ja, wie uns Exposition Girl gleich nochmal später erzählt. Er findet dann außerdem noch eine Waffe und Nick und Jeremiah bonden irgendwie so ein bisschen über ihre gemeinsame Sucht.
Wir haben gelernt, dass funktionierende Genitalien wichtiger sind als eine intakte Familie, denn Jeremiah erzählt uns, dass er es nicht geschafft hat, für seine Familie oder für seinen Sohn aufzuhören zu trinken, aber als er sich selber fast den Schwanz weggeschossen hat beim Jagen, das war sein Initialerlebnis, um aufzuhören.
Ja, wie ernst das nun gemeint war, weiß ich nicht. Ja.
So sein Kind im Keller einsperren reicht noch nicht.
Ja, das hat ja seine Frau gemacht.
Es muss halt aus dir selber kommen. Du kannst nicht für andere aufhören, du musst für dich aufhören.
Ja, genau, okay. Das ist tatsächlich das, was damit genommen wurde. Sie geraten noch kurz in Disput darüber, ob nun Waffen Kunst sind und dass ob Waffen gut sind oder schlecht.
Ehrlich?
Ja, die Aussage von Jeremiah ist dann, in jedes Haus gehört ein Revolver.
Ja, was so ein bisschen Redneck-Charme hat. und sie kommen auch noch kurz zu, wieder das Rassismus-Thema wird ganz kurz angeschnitten und dann nicht, denn Jeremiah sagt über Luciano, sie gehört hier nicht hierher. Und Nick springt sofort an und sagt, nur weil sie weiß ist. Weil sie nicht weiß ist. Und er sagte, nein. Und liefert dann aber auch, ich kann mich nicht daran erinnern, was seine Auflösung ist. Weil sie nicht dazugehört oder so, weil sie nicht hier sein möchte. Keine Ahnung.
Was sie ja auch vorher zu Nick sagt und Nick versichert ihr, nein, wir müssen nur noch ein bisschen mehr abwarten, bis du vollkommen gesund bist. Und sie sagt, ich bin bereit. Und er sagt, nee, komm, ich verspreche dir, ich gehe mit, aber noch nicht. Und als man ihn dann am Haus arbeiten sieht, ahnt man es schon. Und ganz klar wird es dann, wenn er Luciana in das Haus bringt. Und so, wir können es uns hier nett machen. Und da wird dann Luciana halt auch klar, ja. Der geht hier nicht weg.
Weil es auch einfach zu gut ist für die. Das ist ja vollkommen verständlich. Sie kriegen da echte Butter und Eier, Speck. Also sie haben auch überhaupt keinen Mangel an irgendwas. Ja. Man sieht nicht, dass es irgendwie rationiert wird.
Doch, da sieht man. Alicia lässt ihren Kaffee fallen und Jake schenkt ihr daraufhin sein und meint, hier, du hast das Nötige nach deiner Bibelstunde. Also es ist nicht so, dass sie dann einfach sich einen nachholen kann.
Achso, das habe ich nicht
alles. Also es wird schon etwas rationiert, obwohl wir ja wissen, dass ihr Lager doch sehr voll ist.
Ich glaube, du dachtest, das war einfach nur, weil der Kaffee gerade leer ist, tatsächlich.
Ich hatte das so verstanden, von wegen, sie dürfen nur einen, aber deins könnte natürlich auch...
Ja, weil vor allem sie quetscht den letzten Tropfen raus und er guckt dann nochmal nämlich in seine in das Ding und kippt es, während sie sich unterhalten, nochmal den Spender. Ist auch egal. Sonst gibt es auf jeden Fall irgendwie keinen Mangel dort. Ja, insofern scheint das eine ganz optimale Sache zu sein. Außer, dass diese racial undertones überall sind. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Man weiß das noch nicht so genau. Ob das
und der ein oder andere vielleicht ein bisschen verrückt ist.
Wer denn?
Wollen wir jetzt die Geschichte noch schnell fertig machen? Also Luciana haut ab und wir sehen sie dann noch da am Zaun lang gehen. Dann wäre Luciana damit jetzt erstmal raus.
Ja, sie möchte eigentlich noch Leute finden. Ja. Sie sagt, es haben sich welche versteckt in den Drogentunneln oder ja, wie auch immer.
Und Nick sagt zu ihr, so ja, du weißt aber auch nicht, wer noch da ist. Also da ist er durchaus auch der realistische.
Ja, aber es hat zwar sehr gut geklappt. Offensichtlich sind ja sind die mexikanischen Leute an der Grenze sehr heimisch und bleiben auch gerne da, wo sie vor der Apokalypse gewohnt haben.
Gibt es sonst noch was bei Nick? Nee, oder?
Nee, sie hat auf jeden Fall ein cooles Outfit an. Hat eine schöne Machete auf dem Rücken, das habe ich ja immer vermisst irgendwie. Und so ein Schal, sich schön umgewickelt. Ja, und weiß gar nicht, sie geht an der Mauer entlang, guckt immer so hoch und runter. Sie sucht einen Ausgang, einen Eingang.
Auf welcher Seite ist sie denn? Muss ja auf der amerikanischen Seite sein.
Ja,
oder?
So würde ich das auch denken. Ja, vielleicht entdeckt sie ja Spuren von Ophelia. Oder
von Jeremiah getötet wurde.
Oder auch nicht. Oder auch nicht. Man weiß es nicht.
In einem geheimen Versteck.
Es sind ja nicht mehr so viele Folgen bis zum Staffelhalbfinale. Bis dahin muss nochmal.
Und sie listen Mercedes Mason jedes Mal im Vorspann. Ja. Also wir müssten sie diese Staffel nochmal sehen, weil sonst würde sie ja nicht den Credit für die Staffel kriegen. Weil das ist ja auch bei den Schauspielern immer ein Ding, ne? Als ob man genannt wird im Vorspann. Das wäre seltsam, sie eine ganze Staffel zu nennen, ohne sie auch einmal einzusetzen.
Ja. Vor allen Dingen, es wird dann einfach zu einem Konflikt kommen, aufgrund von Ophelia. Ach, das ist alles so blöde und vorhersehbar irgendwie, insgesamt, was da aufgebaut wird. Egal. Wollen wir zu Madison rüber? Oder erst Jake?
Oder genau das andere Pärchen, genau, Elisha und Jake.
Elisha ist fleißig am Feiern und leidet am nächsten Tag darunter. Dann kommt Exposition Girl und erzählt ganz kurz, dass es viel Gründer gibt und die taucht nämlich so aus dem Nichts heraus auf und Gretchen erzählt einfach vollkommen ohne jede Motivation. Ja, für das erhält sich ganz gut. Und ja, das war kein sehr natürliches Gespräch, hatte ich das Gefühl.
Und Elisha hat so hart gefeiert, dass sie jetzt nicht schon wieder Bock hat.
Ja, und hat es auch mit dem Feiern ganz gut durch, so wie es wirkt. Denn sie ist wieder sehr depri. Und weiß nicht so richtig, glaube ich, was das jetzt noch soll.
Verwundert hat mich, dass sie mit Madison da auch drüber spricht. Madison ist irgendwie klar, wie es Elisha gerade geht, aber sagt da irgendwie nicht viel weiter zu. Obwohl sie ja einen abhängigen Sohn hat und der Mann ja scheinbar auch irgendwie Alkoholiker war. Ja, und dass ihr das bei ihr dann so irgendwie dran vorbeigeht, fand ich merkwürdig.
Mhm. Ja, aber Elisha scheint ja auch nicht so ihr Liebling zu sein.
Ja, entweder das oder das Vertrauen dahin, dass sie jetzt einfach diese Erfahrung gemacht hat und das jetzt dann erstmal zumindest für die nächsten 3 Tage sein lässt. Ist ja immer so, ich trinke nie wieder.
Ja.
Nie wieder Alkohol.
Über den beiden geschenkten Kaffee bonden Elisha und Jake nochmal. Und sie beschließt, dass nach Alkohol jetzt Sex als Therapie drin ist.
Ja.
Nicht?
Ja, doch, doch. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr Gesprächsthema ist. Er macht sich ein bisschen über sie lustig, glaube ich. Dass er weiß, warum es ihr schlecht geht. Und er zitiert dann noch irgendwas aus Salomo, glaube ich.
Oh ja, stimmt. Das macht er.
Und sie kann es nicht einordnen. Und er sagt dann, wie, das habt ihr auch nicht gehabt, irgendwie sowas.
Ja. Dann geht sie einfach nochmal zu ihm hin und.
Genau, und seine schöne Dachgeschosswohnung.
Schön Kinderzimmer. Wohnen, auf dem Dach wohnen. Er steht dann ein bisschen sehr im Sonnenlicht und.
Witzig, dass wir darüber letzte Woche gesprochen haben, leider ja, nach leider, der Aufnahme. Genau. Und du sagtest, der Altersunterschied ist zu groß. Aber vielleicht greift dann hier nochmal wieder die Apokalypse. Also, dass es da alles ein bisschen lockerer ist, weil sie ist jetzt ja schon halt, sagen wir mal, am Ende der Teenager-Phase, also so, dass es nicht mehr mega creepy ist. Und er ist jetzt auch nicht super alt. Er wäre jetzt vielleicht, wenn nicht, im College-Alter oder so.
Er hätte sowas nach 25 irgendwie gesagt, vor 30.
Dann ist er halt Langzeitstudent. Dann geht es noch. Das ist jetzt nicht so eklig, als wenn sie sich hier Vater Otto geschnappt
hat. Hat er uns nicht verraten, was er gemacht hat, was er gelernt hat?
Rechtsanwalt ist er.
Sollte er zumindest.
Genau, und ich glaube, er hat auch angefangen zu studieren, auf jeden Fall.
Okay.
Ja. So hatte ich das jetzt auf jeden Fall eingeschätzt. Weil er als Rechtsanwalt, glaube ich, kann er dem Kurs besser dienen. War das nicht so? Dass er das auch jetzt für die Familie gemacht hat.
Das gab eine Erklärung dafür, die Jeremiah gesagt hat, warum er das machen soll. Hab's mir auch nicht gemerkt.
Ja, dann entspinnt die Debatte, warum brauchen wir noch Kunst, warum brauchen wir idealistische Ziele noch? Das ist so.
Das ist aber nach dem Glückwunsch, glaube ich, schon, ne?
Ja, genau.
Direkt das ist dann am Morgen.
Ich glaube, das ist alles am selben Tag.
Ja, oder ja. So. Für mich ist Höker nachts. Ich glaube, sie haben auch geschlafen vielleicht.
Genau, was ist noch der Sinn des Lebens, außer zu überleben? Und er sagt, ja, wir müssen nach irgendwas Höherem streben. Wir brauchen das. Wir müssen uns an das Schöne der alten Welt erinnern, um uns das zu erhalten. Auch wenn wir das jetzt gerade nicht alles ausleben können, was wir früher... Also wir können nicht normal weiterleben wie vor der Apokalypse, aber wir sollten zumindest nicht alles wegwerfen, was vor der Apokalypse war. Ja, und er erzählt dann noch ein bisschen was von Otto, von Jeremiah. Und sagt halt, Troy ist wie Jeremiah, er ist halt auch ein Psycho. Und hat auch rassistische Ansichten, so von wegen, ja, lass dich nicht von dem blutenden Herzen, glaube ich, lass dich nicht von Mitleid in deinen Taten.
Und er erwähnt doch da schon Native Americans, oder?
Ja, genau.
Und dann gibt es die Referenz zum Titel.
Achso, das ist alles, dieses Gespräch findet ja am Wasser statt. Viel später. Aber die Referenz zum Titel ist, er gibt ihr unaufgefordert ein Buch als After-Sex-Lektüre von Kowski. Und da ist der Titel Wasser, Feuer, oder so. Drowning in Water? Nein.
Burning
in Water, Drowning in Flame. Ja.
Und Elisha springt vom Cliff. Damit ist die Geschichte von den beiden zu Ende.
Ja, und ich glaube, das wurde so inszeniert, dass es halt, sie ist noch nicht so ganz überzeugt davon, dass das mit dem nur mehr als Überleben Sinn macht. Und es sollte, glaube ich, so inszeniert sein, dass man denkt, sie bringt sich vielleicht um.
Aber immerhin haben sie keinen Cliffhanger draus gemacht und uns nur gezeigt, dass sie springt, ohne uns das danach zu zeigen. Das hätten sie sich ja durchaus für die nächste Folge aufsparen können, das haben sie aber nicht gemacht. Mhm. Immerhin.
Wir kriegen doch noch mal ganz kurz eine Information über die Gemeinschaft, und zwar, dass die gebaut wurde, nicht für die Apokalypse, die ist gar nicht dafür eingerichtet, sondern für das Ende der Demokratie.
Ja.
Und das würde für mich jetzt bedeuten, dass es doch so einen autoritären Charakter gibt. Das ist ja auch wie in den Gründervätern, dass es da auf jeden Fall mehrere Klassen gibt. Dass es halt Fußsoldaten gibt und Leute, die mehr Rechte haben.
Fußsoldaten finde ich einen schönen Begriff für diese Folge.
Ist auch eine nette Überleitung zu Madison, die mit den Fußsoldaten unterwegs ist.
Mhm. Am Anfang noch nicht, aber später ja.
Und ja, genau. Ja, das müsst ihr mir erzählen, denn diesen ganzen Storyfaden kriege ich nicht zusammen. Sie fahren wohin?
Sie wollen zu diesem Außenposten.
Richtig.
Der sich nicht mehr meldet.
Mhm.
Genau, wollen halt gucken, was da los ist.
Und was?
Auf dem Weg dahin sehen wir erstmal diesen von der Straße abgekommenen Gefangenentransport.
Wo was sich ein bisschen an das Walking Dead Spiel
wo sich
erste Staffel.
Troy ganz doll freut und sagt, oh, die müssen wir jetzt erstmal, wir müssen uns warm machen und müssen die ablegen. Hat dann auch logische Gründe für, sie können dann halt auf die Straße gehen und dann zu ihrer Farm kommen.
Ja,
auch wenn die anderen widersprechen, setzt er sich halt durch und sie machen die dann halt platt in noch nicht mal einer Minute oder so.
Ja, unter einer Minute.
Und grundsätzlich, wenn man nicht unter Zeitdruck ist, hat er ja recht. Also ja. Ne, jeder, der weg ist, ist dann halt einer, der einem nicht irgendwo auflauern kann.
Ja, sie hätten da theoretisch ja auch noch was finden können bei dem Also die Wachen hätten bewaffnet sein können und so. Und auch wenn sie es vielleicht selber gerade nicht brauchen, ist auch immer ganz gut, das anderen nicht zu überlassen vielleicht, weil man nie weiß, wie die anderen so drauf sind.
Was mich auf jeden Fall geärgert hat, ist, sie gehen zu diesem Gefangenentransporter, die schämmeln da alle so ein bisschen, die schlurfen alle da drumherum um diesen Transporter, haben sich noch nicht weit weg bewegt, obwohl, na egal, die alle schon länger tot sind. Und sie werden umgehend in eine Falle gelockt. Nein, in eine Falle. Sie werden umgehend von hinten kommen, Walker, und sie müssen sich ihres Lebens erwehren. Dieses Team ist so dumm.
Das Vorgehen war äußerst dämlich. Also sie haben einen Bogenschützen, der erstmal von Weitem hätte seine Pfeile verschießen können. Ein sehr guter Bogenschütze war scheinbar. Übrigens da der eine Kill des einen Walkers, der dann hinter Madison aufgetaucht ist, der noch ganz schnell seine Hand nach oben reißt. Das war eine, für einen Walker fand ich, sehr unnatürliche Bewegung. Und er reißt schnell seine Hand nach oben und dann landet der Pfeil durch seine Hand in seinem Kopf. Das fand ich...
Das ist wirklich wie so eine Theaterattrappe, wo man nur an die Handfläche den Pfeil klebt und dann...
Ja.
Das wurde getroffen!
Das sah sehr, sehr unecht aus.
Ja, auf jeden Fall hat mich das sehr aufgeregt, dass sie sich sofort haben überrumpeln lassen, dass Madison umgehend in Lebensgefahr schwebt.
Aber auch nur sie eigentlich.
Ja, nur sie.
Und trotzdem gelobt wird.
Das, tatsächlich muss ich die Szene zweimal gucken und verstehen, dass sie gelobt wird. Beim ersten Mal dachte ich, er macht sich über sie lustig. Und sie haben vorher ein kurzes Gespräch darüber, dass er sagt, ja, du bist ja nicht vorbereitet. Da muss man muss in der Welt da draußen aggressiv sein und das kannst du nicht. Sie sagte, ja, ich habe genauso lange überlebt wie du in dieser Apokalypse und ich kann das sehr gut. Stellt sich dann aber irgendwie auch dämlich, also nicht so klug an beim Kampf. Und deswegen dachte ich, er sagte dann am Anschluss, jetzt nehme ich alles zurück. Und ich dachte, das wäre ironisch gemeint. Ja.
Aber da sind viele, also Troy selber auch, aber bei Troy ist es vielleicht eher so, dass er noch rumspielt. Also da wird nicht zuerst auf die Köpfe gehauen in diesem Kampf. Aber Madison macht das auch nicht. Meine ich.
Aber Madison hat da auch eine schlechte Waffe für. Also sie hat ja diese Feuerwehraxt.
Ah, ich habe mich gefragt, was es ist. Aber
es sieht so aus wie die man in Filmen immer in den Glasschränken hängen sieht. Also die auf der einen Seite nach unten so ein bisschen runter geht mit der Spitze und die andere Seite halt wie so ein normales Beil.
Halt. Das wäre ein Gartengerät, dachte ich. Aber
vielleicht ist es ja auch das. Es war nicht rot zumindest, aber es hat mich so von der Form her sehr daran erinnert.
Das ist eher eine Distanzwaffe. Also man muss sie schon ordentlich ausholen und dieser Stiel ist sehr lang.
Ja, und sie muss halt auch durchhauen durch den Kopf, weil sonst muss sie halt kompliziert die wieder rausziehen. Mhm. Das ist halt dann der Nachteil an der Axt. Zumindest wenn man es in den Kopf reinhaut. Das heißt, den ersten hat sie sicher tot auf jeden Fall. Ob sie die Axt aus dem ersten wieder rauskriegt, ist halt irgendwie so eine Sache. Und deswegen kommt sie ja auch so sehr in Bedrängnis. Also einmal, weil dann ein zweiter da ist und dann kommt noch ein dritter, glaube ich, aus dem Bus raus. Mhm,
genau. Und weil sie einmal einen in den Nacken haut und nicht in den Kopf und wie sich das dann verhakt in ihm und muss dann gerettet werden von dem Bart-Typ mit...
Also das ist halt auch so doof, sie hätten das Gelände, okay, sie haben es eilig, aber sie hätten das Gelände ja immerhin so ein bisschen für sich nutzen können. Sie hätten schon oben irgendwie rufen können, dass sie den Berg hochkrabbeln, dann... Hätten sie einfach von oben platt machen können. Aber nein, sie gehen alle runter und...
gehen an der Seite des Busses entlang und dann kommen von der anderen Seite halt zwei Walker und dann geraten sie halt
in Bedrängnis. Überraschend, von innen kommen auch noch welche.
Ja, dieser eine Typ, der da...
Völlig unerwartet, dass da noch jemand rauskommt.
Und Troy macht da seine Show. Troy ist auch sehr sicher, also nur Madison gerät in Gefahr. So.
Ja, also sehr sicher ist er auch nicht, weil er hat auch ein paar Mal haut er nur einen Hals.
Aber ich dachte bei Troy, dass er wirklich rumspielt und die halt wie so eine Katze mit ihrer Beute erst noch so ein bisschen teasen, bevor er den finalen Schlag
geht. So richtig einen sicheren Eindruck macht er da auch nicht.
Also echt okay, ich dachte, dass er eigentlich recht kompetent ist, aber das halt eher als Sport betrachtet. Er sagt ja auch, dass alles andere wäre unsportlich, als mit Nahkampfwaffen zu arbeiten. Wobei er dann auch ein gutes Argument hat.
Ja, es ist zu laut, sagt er auch. Es würde nur mehr anlocken.
Bei dem Kommentar mit "ist es zu laut" zeigt er, dass er doch irgendwie mehr Erfahrung hat als Madison. Mhm. Weil ihre erste Lösung ist, okay, dann gehen wir jetzt hin und schießen die um.
Ja. Na gut, und sie schaffen es in unter einer Minute. Die anderen Typen sieht man gar nicht so sehr. Man sieht halt Troy, den Bogenschützen-Typen und Madison. Und da sind eigentlich noch drei andere dabei, glaube ich. Insgesamt sind es fünf mit Uniform plus Madison.
Nennen wir sie die Red Shirts.
Und die machen offensichtlich nichts oder bleiben bei dem Wagen, was ja auch nicht dumm ist.
Nee, es bleibt, glaube ich, niemand beim Wagen, was ich dumm fand. Weil ja, es hätte jederzeit oben jemand an die Wagen gehen können und sie hätten wegfahren können. Ja. Mit den Waffen und allem drin. Ja, das fand ich dämlich.
Und offenbar sollte uns diese Szene ja zeigen, Madison verdient sich den Respekt der Leute. Wie sie das nun macht, ist vollkommen unklar.
Ja.
Dass es nicht, es ja, wird nicht gezeigt, dass sie mega kompetent ist.
Sie ist die Zweite, die vorne mit reinspringt. Also direkt nach Troy.
Achso, in den Nahkampf dann, ja.
Ja.
Ja, okay.
Es gibt das Sternchen für Effort.
Ja, vielleicht. Aber dass sie nun alle mega beeindruckt sind, das ist, finde ich, naja. Genau, so, und jetzt sagt mir, wo sie als nächstes landen.
Wir sehen erst noch das W, ne, beim Fahren.
Oh, was sehen wir da?
Also sie landen bei der Hubschrauberabsturzstelle. Wo aber eigentlich auch unklar ist, woher sie das wissen, wo der...
Ja.
Okay, Dingens könnte es erklärt haben, der Bruder.
Ich weiß es nicht. Ich dachte, und sie scheinen auch so zu sein, als wenn sie dahin wollten. Aber warum,
also
weiß ich nicht.
Jake hat scheinbar erklärt, wo die abgestürzt sind. Konnte genau sagen, wo der Helikopter zu finden ist. Aber warum wollten sie dahin? Sie wollten den vielleicht bergen oder so.
Ja, aber die konnten ja auch nicht mitnehmen. Also gut, wenn da noch Krams drin gewesen wäre... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wirkte so, als wenn sie dahin wollten.
Treibstoff absaugen.
Möglich.
Oder irgendwelches Zeug, was sie eingeladen haben.
Oder es lag einfach auf dem Weg. Und sie wollten halt gucken, was da ist.
Mhm.
Und dann ist dieser Hubschrauber aber weg.
Ganz kurz, Annika, was meinst du mit dem W?
Das da ist ein großes W in der Landschaft.
Hm.
Und da, wo der Hubschrauber stand. Ich hätte jetzt einfach gesagt, dass sie den da wegbewegt haben und die,
ja, genau.
Und die Landungsfüße dann halt da was abgedrückt haben. Annika sagte gleich, oh, die Wolves.
Ja, das war mein erster Gedanke. Da war ein riesen W. Aber wir werden ja später Walker kennen, was wie Wolves ja auch mit einem W anfängt.
Okay, also, ja, okay. Vielleicht ist ihr Hinweis oder sie erkennen es auf jeden Fall nicht. Also sie sehen keinen W da drin.
Oder in der deuten Serie. Irgendwas an, was wir nicht verstehen.
Ja, dann reden sie darüber, dass irgendjemand, was ist die Lieblingswaffe von irgendjemandem? Und dann sagen sie, oh, das ist seine Munition. Das sind 237er Geschosse und er liebt sein Maschinengewehr.
Die finden sie doch erst später, oder?
Nee, die finden sie an der Absturzstelle.
Da bin ich ja doch, ja, stimmt, ja.
Und, oh, jemand hat sie überrascht oder sie haben hier gekämpft oder sie haben jemanden überfallen. Das ist ihre.
Ja, aber wer und wen ist unklar, ja.
Ich glaube, der Typ, der dann später gepickt wird, um den geht es.
Mhm.
Und deswegen fahren sie dann zu dem Außenposten. Deswegen macht das überhaupt gar keinen Sinn, dass sie am Anfang zu dem Außenposten aufbrechen. Und auch, warum Madison jetzt so verstört ist, das verstehe ich nicht. Sie sagt ja, oh, das war härter, als ich gedacht hätte, die Absturzstelle zu sehen, wo man nichts mehr von sieht. Und wo Travis auch ja eben nicht abgestürzt ist, denn Travis ist vorher abgestürzt. Ich hab's nicht verstanden.
Ich habe nicht genug aufgepasst.
Okay, ganz toll.
Ach,
nee, ich werde dann
okay, das ist
so
nicht.
Ganz schlau.
Okay.
Also ich habe das einfach nur dann als Abfolge von Ereignissen, mir war das dann scheinbar ziemlich egal, wo sie eigentlich hin wollten. Für mich war irgendwie Außenposten, dass sie damit einmal noch beim Hubschrauber waren, war irgendwie so okay, aber hat das nicht als das Ziel anerkannt oder angesehen, dass sie da jetzt zum Hubschrauber wollten eigentlich.
Madison scheint sich irgendwie motiviert jetzt zu fühlen und stapft dann weiter. Und sie fahren vielleicht zu dem Außenposten oder zumindest zu den Leuten, die die Waffen da abgefeuert haben, so wie ich das hier interpretiert habe. An dem Außenposten angekommen,
sichern,
dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, sie sichern erstmal alles.
Genau.
Und finden dann einen Haufen verbrannter Soldaten.
Ja, da dachte ich nämlich auch, das habe ich glaube ich auch innerhalb der Folge mal gesagt, dass man dann so einen Haufen von toten Soldaten sieht. Da war ich ganz froh, dass man es das dann tatsächlich gesehen hat.
Ich hatte mich gefragt, ob die vorher alle auch erschossen wurden oder in den Kopf gestochen
ich
wurden.
Hatte auch damit gerechnet,
oder
dass sie aufstehen.
Ob dann als nächstes die verbrannten Walker rumlaufen. Also das dachte ich auch irgendwie.
Es gibt auf jeden Fall Erschießungsspuren, denn man sieht Blut an einer Wand und mehrere Einschusslöcher dahinter.
Aber sie hätten sie ja auch einfach in
ja,
die Brust schießen können und so und dann halt noch Feuerzombies rumlaufen lassen.
Ja, sie entdecken die Genau, sie entdecken die Leute des Außenpostens, die alle tot und verbrannt sind, bis auf eine Person, die auf einem Stuhl, auf einem kleinen Anhöhe, auf einer kleinen
Anhöhe. Ja, Anhöhe, und das sieht schon so nach Falle aus. Also da denkst du ja selbst, als jemand, der nicht beim Militär ist, vielleicht sollten wir da jetzt nicht alle hinrennen. Weil das einfach so exponiert ist und so auffällig, dass es, und man sieht ja, das ist halt gewollt, das ist inszeniert.
Ja.
Also warum dann alle so, yay, wir laufen direkt rein, das ist ein bisschen seltsam. Und ich musste an griechische Mythologie denken, bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich beim richtigen Mythos bin. Ich glaube, es ist Prometheus, der bestraft wird, dass er den Menschen das Feuer gebracht wird und wird dann von den Göttern angekettet und von Vögeln immer wieder lebendig aufgehackt und dann immer wieder erneuert. Ne? Irgendwie werden dem immer die Organe rausgefressen. Und das
genau, irgendwie die Leber, glaube ich.
Ja, aber das ist Prometheus, ne?
Ja,
okay.
An einen Berg angekettet.
Hast du also auch diese Assoziation gehabt?
Oder ja, das mit dem Picken auf jeden Fall, ja. Das hat mich daran erinnert. Ich habe mich nur gefragt, was die jetzt konkret gemacht haben. Wie man das so aufbaut.
Ja.
Denn also, sie haben ihn da gefesselt, haben ihm dann den Schädel aufgeschnitten.
Und dass er ihn dabei nicht schon draufgegangen ist.
Ja, ist auf jeden Fall überraschend. Und dass er auch noch so lange lebt. Denn da ist gerade eine Krähe am Fressen des Gehirns. Und er singt ein Kinderlied über einen kleinen Mann, den er sieht. Und er hat Angst vor ihm. Aber gerade ist der kleine Mann nicht da.
Auf jeden Fall.
So, das habe ich da mitgenommen.
Madison geht hin und erlöst ihn und ich hätte es interessanter gefunden, wenn sie für diesen Move quasi die Glaubwürdigkeit bei der Gruppe gewonnen hätte, weil die sind ja alle irgendwie paralysiert und geschockt von der Situation und sie ist die ihn halt erlöst und das wäre für mich ein besserer Moment gewesen zu sagen, okay, du bist tough, als das, wo sie sich selber in Gefahr gebracht hat durch nicht so gutes Handeln. Aber grundsätzlich sind sie alle in diese Falle reinmarschiert und das war einfach, ja, schon dämlich.
Ja, sie verhalten sich sehr dumm und nutzen auch irgendwie keine Deckung. Das regt mich am meisten irgendwie auf, dass Leute einfach mit ihrer Waffe im Anschlag schön stehen, aber mitten auf freiem Feld. Und man sich dann denkt, okay, hier ist was Schlimmes passiert. Ich versuche mich möglichst nicht so zu verhalten, dass ich von allen Seiten her beschossen werden kann. Naja, dann taucht ein Indianer auf.
Ja, das ist im Verlauf jetzt des Gesprächs mit Walker. Weil da fand ich es irgendwie ein bisschen lächerlich, wie arg Madison auf Soldaten macht. Weil Madison sagt Troy, dass es jetzt an der Zeit wäre, die Waffen abzusenken. Macht es aber selber nicht, um irgendwie zu zeigen, wie sehr sie Teil der Gruppe ist und Troy untergeordnet ist, dass er wirklich den Befehl geben muss. Weil sie steht da, hat die Waffe noch im Anschlag und sagt zu Troy, wir sollten jetzt ablegen, aber wartet halt darauf. Und erst als er wirklich sagt, okay, Waffen runter, senkt sie mit. Und das war für mich irgendwie so ein ganz seltsamer Moment
sie in der Folge. Da auch nochmal die Chance gehabt, sich von der Gruppe auch ein Stück weit abzusetzen. Was, glaube ich, vorher schon klar wurde, dass es eigentlich ganz gut wäre, weil es war klar, dass die sich gegenseitig kennen und sich scheinbar nicht so gut verstehen. Aber sie will sich scheinbar da als Teil der Gruppe etablieren, gesehen sehen.
Ja.
Auch wenn der benannte Walker dann halt sagt,
Heißt der Walker?
Also laut IMDb heißt er Khaled Carr Walker.
Okay, ich hatte das so verstanden, dass der Stamm Walker heißt. Oder diese.
Also sie sprechen ihn auf jeden Fall so an.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja, der taucht auf und Madison muss auch nochmal kurz zeigen, dass die gute Fähigkeiten hat, denn sie entdeckt, dass sich überall Indianer, Native Americans versteckt haben, die dann plötzlich auch in der Stein irgendwie auftauchen.
Das war so ein Villager-Moment.
Ja. Haha, wir können uns nämlich anschleichen. Ja. Wir haben Mokassins.
Der Steinwüste von Kroatien. Sind wir mit Sat 1 losgefahren.
Ja, und das ist dann aber auch alles irgendwie ganz merkwürdig, finde ich. Also, es gibt ja diesen Walker, der eine Gruppe von Menschen auch um sich hat und er stellt dann die Forderung, erstmal, dass sie alle Waffen ablegen und ihre Schuhe ausziehen und zurückgehen und sagen, gebt euer Land her.
Ja.
Ich finde es übrigens recht witzig, dass er Walker heißt in der Serie The Walking Dead. Also ich weiß, dass es ein gängiger Name ist im englischsprachigen Raum, aber trotzdem, gerade in der Serie, wo es schon im Titel ist, ihn als Walker zu bezeichnen,
Ich glaube, das ist doch absichtlich.
Ja, das ist also, ein bisschen, okay, ja. Wo sie die Zombies ja so nennen. Nennen sie die Zombies in
immer unterschiedlich.
Walking Dead auch so?
Ich glaube, die haben noch keine speziellen Bezeichnungen.
Da haben sie mehrere Namen auf jeden Fall.
Die Toten.
Beißer ist auch in der Originalserie, ja, glaube ich.
Infected hatten sie mal.
Hm. Ja, hier benutzen sie, haben sie keine einheitliche Benennung, weil sie auch ständig auf neue Gruppen treffen, im Gegensatz zu Rick und Konsorten, die eine eigene Gruppe sind.
Ja, aber für mich ist irgendwie völlig unklar, warum, also da muss es ja scheinbar um eine lange Fehde schon gehen, dass sie das jetzt weiter austragen wollen.
Ja.
Weil Landprobleme können sie eigentlich gerade nicht haben.
Das habe ich alles nicht verstanden. Also der Walker gibt auf jeden Fall zu, dass er diesen Außenposten ausgelöscht hat, mit der Begründung, dass das, was derjenige da vorher gemacht hat, auch barbarisch war. Es gibt eine offensichtlich eine Geschichte und er hat jetzt nur seine gerechte Strafe erhalten, diesen grausamen, also wirklich sehr grausamen Tod, den er da hatte.
Genau, er hat gefoltert, denn der Tod tritt ja erst durch Madison ein.
Ja, ja, so. Genau. Die Folterjahre.
Naja, er hat ihn noch nicht getötet gehabt durch das, was er da getan hat.
Ja, wer weiß, wie viel noch vorhanden war. Da hat immerhin schon eine.
Na, eigentlich ist es doch viel schlimmer, als ihn nur getötet zu haben, denn er hat ihn lange leiden lassen und eben nicht davon befreit. Es sollte nicht entschuldigend sein, sondern.
Ja, was so ein bisschen. Also, ich fand das irgendwie unpassend, weil. Er ist Indianer und verhält sich barbarisch. Ich fand das irgendwie ein bisschen und will sein Land zurück. Und er dachte mir, na, das ist jetzt aber sehr stereotyp irgendwie. Oder will Land wieder haben und will die Farm haben.
Darüber haben aber Jake und Elisha schon gesprochen, ne? dass Jeremiah dieses Stück Land beansprucht hat und gesagt hat, wir müssen das gegen alles verteidigen und das wird jetzt wieder aufgegriffen.
Ja, und ja, dass man es nur haben kann, was haben kann, wenn man es sich von wem anders nimmt.
Genau,
und sie würden das genauso mit einem machen, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten. Aber wann soll das passiert sein, frage ich mich.
Da muss ja schon lange her sein.
Genau, weil er sagt ja auch irgendwie, als dieses Land, da war es noch Mexiko.
Stimmt, als meine Familie das erzählt ja aber Nick, glaube ich.
Ja, genau. Aber glaub, jetzt oder eine Folge vor, ich weiß es nicht genau.
Nee, das, in dem Haus erzählen sie das. Ja. Dass das vorher Mexiko war noch und dass er das dann von, weiß nicht, es erst Spanisch war oder halt erst Indianer und dann Spanisch und dann so weiter.
Ja, es muss irgendwie mit dem Krieg um. Also es ist wahrscheinlich dann in New Mexico, weil das der Teil ist, der 1800 schieß mich tot im amerikanisch-mexikanischen Krieg auf jeden Fall Mexiko dann abgenommen wurde, so wie ich das aus meinen Geschichtskenntnissen, glaube ich, noch weiß. Ja, aber es liegt halt alles, ist jetzt nicht alles in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren passiert, sondern das liegt halt Generationen zurück. Und deswegen erscheint es mir in dieser Welt nicht ganz schlüssig zu sein, warum man sich jetzt noch, wo alles neu gestartet ist, um Land streitet. Denn Land, wie du bereits gesagt hast, ist einfach mehr als genug vorhanden.
Ja, jetzt müssen wir das geografisch vielleicht noch ein bisschen kennen, um zu sagen, ist es vielleicht besonders fruchtbarer Boden? Oder?
Man hat auf jeden Fall so einen Frischwassersee. Also, oder Frischwasser, es sieht sehr frisch aus.
Ja, allerdings ist es scheinbar auch nicht nur Trinkwasser, weil dann hätten sie weiter löschen können. Sie sagen ja, spart das Wasser. Ja. Und da dachte ich mir auch so, naja, okay, das sieht sehr klar aus, das Wasser. Hat das jetzt genug Zuläufe, dass man das einfach so trinken könnte? Dann war das Quatsch mit dem spart das Wasser.
Ja. Na gut, aber so eigentlich wie sie gelöscht zusammen, haben, war schon dumm.
Es müsste genug zusammenlaufen, wenn es da regelmäßig regnet, aus den Bergen einfach. Also eigentlich dürfen sie keine Wasserprobleme haben.
Ist ja auch recht grün, die Gegend, verhältnismäßig.
Ja, zumindest da in diesem Tal. Also bei diesem Außenposten war es ja schon wiederum, bei dem Militäraußenposten war es ja wiederum sehr wüstig.
Ja.
Also vielleicht ist es ja was eine besonders wertvolle Ecke, weil es sich genau da immer niederregnet oder wie auch immer abregnet.
Ja, aber sonst kann man auch einfach weiter in den Norden gehen. Nee, egal. Ich habe es nicht so ganz umrissen. Es gibt auf jeden Fall eine Geschichte, die zurückliegt zwischen diesem Stamm oder den Walkers, der Familie Walker, ich weiß nicht, und den Leuten, die da wohnen. Und das hat auch irgendwas mit Ethnien zu tun, so wie ich das...
Ja.
Genau.
Wie Madison da eigentlich jetzt dazu kommt, weil er kennt sie nicht, und wie stehst du eigentlich dazu? Und sie sagt dann, ja, ihr habt meinen Mann getötet, als ihr den Hubschrauber abgeschossen habt, deswegen ist es zu meiner Sache geworden.
Genau, also zuerst will er sie quasi noch ihr den Ausweg ermöglichen. Er sagt ja, ne, das ist ja gar nicht deine Angelegenheit. Mhm. Du gehörst in diesen Krieg nicht rein, und sie erklärt dann, warum sie doch dazu gehört und auch was gegen ihn hat.
Ja, das habe ich. Woher weiß sie jetzt, dass die Walkers den Hubschrauber abgeschossen haben?
Ich dachte, das war das, was sich dann erklärt hat, dadurch, dass die auch diesen Außenposten überfallen haben. Das ist dann so quasi der Schluss war, okay, die haben die abgeschossen, dann haben die hier abgemetzelt, also sind es auch die Travis getötet haben. Okay.
Sie sagt es zumindest, und es wird nicht abgestritten. Von daher kann man jetzt davon ausgehen, dass sie es waren. Weil sonst hätten sie sagen können, okay, so. Der Hubschrauber geht nicht auf unsere Kappe. Mhm.
Und wie viele soll es da noch geben, die irgendwie im Kleinkrieg mit den Ottos sind?
Ja, und das hatten wir schon mal irgendwie gesagt, als wir besprochen haben, wer da jetzt so diesen Hubschrauber abgeschossen haben könnte. Mhm. Dass es da ja scheinbar schon irgendwie eine Gruppe gibt, die da nicht freundlich denen gegenübersteht, weil sie auch mit Funkstille und sowas hatten. Und was aber jetzt nochmal wieder widersinniger erscheint, weil wenn sie über Funk abhören, ist nicht nötig, weil sie ja scheinbar wissen, wo die hin wollten, weil sie kennen die Farm. Und
vielleicht ist die Farm zu gut gesichert, und deswegen ist es für sie wichtig, dass sie ihre Transporte, wenn sie mehr
Material haben. Ja, aber man hört den Hubschrauber auf weite Entfernung. Also von daher, das ist halt...
Naja, aber wenn du dich sonst ankündigen würdest per Funk, dann wissen sie, okay, jetzt müssen wir uns schon bereit machen, dann kommt er gleich vorbeigeflogen, dass sie dann die Chance haben, es abzuschießen, und deswegen hören sie auf.
Keine Ahnung, ist das ein wenig unklar. Warum sie jetzt diesen eigentlich recht gut gesicherten Außenposten, also da war jetzt nur Militärtypis und auch keine kleine Anzahl auf jeden Fall, das waren 8 Leute vielleicht irgendwie so, warum sie dann nicht die Farm überfallen können, weil wir sehen auch nicht, dass besonders viele Leute bei der Farm sind. Das sind zwar viele Menschen, aber nicht viele Soldaten. Das scheint so auch der Trupp gewesen zu sein, der bei der Farm ist. Mhm. Mehr Soldaten haben wir da nicht gesehen. Und die stehen ja auch an diesen Zäunen herum, die eigentlich für Rinder, die Rinder aufhalten, aber mit Sicherheit kein Stamm-Indianer oder... nochmal ganz kurz, und zwar, ich finde immer diese Stand-off-Situation total blöde, denn am Ende, wenn man sich gegenseitig im Visier hat von Waffen und dann sagt, nee, ihr müsst die Waffen runternehmen, nein, ihr müsst die Waffen runternehmen, und dann legt einer die Waffen weg, das macht gar keinen Sinn, weil man weiß, das endet nicht gut, dann einfach, warum sollen wir die Waffen weglegen?
Naja, ihr könnt das genauso gut machen. Aber die sind ja umstellt von denen, und die stehen in der Mitte auf einer Erhöhung, also die können von den anderen abgeschossen werden.
Ja, der Walker wäre aber tot gewesen, auf jeden Fall.
Ja, aber sie auch alle.
Ja, klar, aber am Ende...
War die Gruppe von Walker viel besser dran, deswegen sind die das fordern können.
Wenn sie aber die Waffe weglegen, dann könnt ihr uns erst recht töten. Dann würde ich immer sagen, nö, ich schieße jetzt.
Ja, aber dann sind
und dann Chancen, bin ich halt auch tot.
Dann sind Chancen auf Verhandlungen.
Ja.
Also wenn die anderen sagen, legt eure Waffen weg, dann geht man davon aus, dass sie auch noch leben lassen, weil sonst könnten sie gleich schießen.
Ich finde, das bessere Chance.
Das passiert aber doch genau. Sie sagen hier, die Waffen, die Schuhe, Fahrzeuge, alles unseres, ihr könnt abhauen. Hätten sie Walker erschossen, wären sie auch umgemäht worden.
Die bessere Chance auf Verhandlungen, finde ich immer, ist, wenn man eine Geisel hat, und das wäre der Walker gewesen halt in dem Fall.
Aber
gut, in diesem Fall hat es ja funktioniert. Das macht nur in Filmen oft keinen Sinn, finde ich, dass jemand die Waffe weglegt. Na gut, okay. Hat hier funktioniert, und Madison schlägt noch in Verhandlungen Wasser raus.
Und wenn dann ihr wollt, dass wir ankommen, müsst ihr uns Wasser geben.
Mhm. Ja. Denn sie sollen ja die anderen vorwarnen, das sagt ja Walker. Ne? Sagt denen schon mal Bescheid, wir kommen und wollen uns das holen.
Ja, was auch irgendwie nicht die gute Taktik ist.
Also, er will, dass sie weg sind.
Mhm. Was ja auch nicht, was verständlich wäre, wenn es nicht um Land ginge. Wenn es halt einfach um diese Farm ginge mit all den Ressourcen, wie zum Beispiel diese Bunkeranlage, das ganze Essen und so weiter, ne, das kann ich verstehen, dass das umkämpft ist. Und wenn man dann auch noch sagt, nee, euch Indianer wollen wir hier nicht haben, euch Native Americans und Mexikaner auch nicht und überhaupt nur Weiße oder die zu uns gehören. Aber wenn es wirklich, so wie er sich ausgedrückt hat, schien es um das Land der Vorfahren zu gehen oder... Ja. Das fand ich äußerst unschlüssig.
Kommen im Herbst immer die Büffelhorden vorbei. Was jetzt aber nochmal mir eben eingefallen ist, warum haben sie diesen Außenposten da an der Stelle?
Um Hubschrauber abzuschießen.
Ja, also er ist ja ziemlich weit weg scheinbar. Mhm. Haben sie nicht auch von einer Tagesreise gesprochen?
Mhm. Aber es ist ja auch eine Farm. Zurück? Also vielleicht ist da nochmal ganz gutes Farmland.
Nee. Das ist ja relativ erhaben auf dem Hügel. Da, ja, da ist aber...
Das ist aber definitiv ein Farmgebäude, wo sie da rumlaufen. Also da
das sind so Tierställe.
Ich wollte gerade sagen, das sah eher nach Tierzucht aus. Und ja, vielleicht haben sie da Tiere gehabt, die dann da noch irgendwie geweidet haben. Aber eigentlich vielleicht schien es ja mir nicht so sinnvoll zu sein, da irgendwie Leute zu unterhalten.
Sie haben es ja immer Alpha-Stützpunkt genannt, glaube ich, wenn sie mit denen gesprochen haben. Und nun schien es so, als wenn dieser Typ dort schon länger, also auch schon vor der Apokalypse gewohnt hat und gar nicht primär aus der Gemeinschaft kommt, sondern dass einfach der Nachbar ist, der ähnlich rassistisch ist und deswegen versteht man sich irgendwie ganz gut.
Ja.
Genau, oder auch halt so ein Doomsday Prepper war. Ja. Hm. Was war die Frage nochmal?
Der Ort da gehalten wird.
Genau, also ich glaube, das ist eine eigene. Sie haben nicht mehr so weite Wege. Okay, da haben sie alle irgendwie scheinbar noch Autos, aber eigentlich hätte ich gedacht, dass sie Außenposten, wenn dann, eher näher dran hätten.
Mhm. Ich habe das so wahrgenommen, dass es eine eigene Community ist, die halt nur befreundet ist mit den Autos.
Okay, dann waren es sehr wenig Leute da.
Für eine eigene Community schon, ja, stimmt. Vor allem müsste es da ja vielleicht auch dann Kinder geben und das wäre ziemlich grausam, wenn die auch verbrannt worden wären. Ja, sie laufen dann nach Hause und...
Jetzt kommt wieder die großartige Psychologin, ja. Madison.
Da hat sie mich dann auch sehr genervt.
Was wird da gemacht?
Die Männer wollen nicht mehr weiter, Troy will weiter und Madison erklärt ihm dann, wie ein guter Anführer sich zu verhalten hat.
Das stinkt Troy ganz gewaltig.
Sie sagt auch irgendwie, und vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt... Glaubst du, sie folgen dir aus Respekt oder aus Angst? Und man hat überhaupt noch nichts gesehen, wo Troy irgendjemandem Angst gemacht hat. Von den Soldaten zumindest.
Ja, aber das sind ja grundsätzlich wahrscheinlich auch die mit ihm an diesem anderen Stützpunkt waren. Mhm. Also könnten sie schon Angst vor ihm haben, weil er halt der ist, der mal eben so kleine Versuchslager mit Mexikanern aufbaut.
Ja, und er ist vielleicht einfach der, dadurch, dass er Sohn von Dingens ist.
Jeremiah.
Von Jeremiah, dass... klar ist, Jeremiah ist halt der Chef und wenn wir dem Sohn nicht gehorchen, dann kriegen wir auch Ärger vom Chef, was halt vielleicht ja auch gewisse Konsequenzen haben kann. Ja. Aber sie breitet auch dann noch weiter aus, was sie alles in ihm hereinliest mit der Mutter, um die er sich kümmern musste. Und
genau, das kommt so durch hier Brain Shit, also wie die Verhandlung bei Geiselnahmen. Sie hätte dich nicht geliebt, nicht wahr? Nicht mal, als du dich um sie gekümmert hast.
Ja, vor allem sind das alles Informationen, die hat sie nicht gelesen, sondern die hat sie erzählt bekommen von dem Vater.
Ja.
Das ist nicht so, dass sie da jetzt ihre megapsychologischen Fähigkeiten rausgepackt hätte, sondern dass sie einfach nur das wiederholt, was der Vater ihr gesagt hat über Troy.
Nee, nicht alles.
Also auf jeden Fall auch am Ende das, der Pflege, dass er das übernommen hat und
ja, sie
auch dankbar war.
Nee, das haben wir nicht auch gesagt.
Doch. Schon.
Ja. Das mit der Pflege ja, aber nicht, dass sie ihn trotzdem abgelehnt hat.
Doch. Ich glaube, das...
Ich hätte jetzt Nein behauptet,
okay.
Aber okay.
Annika hat nicht recht.
Ja.
Ja, ist jetzt dafür auch nicht so wichtig. Ja,
warum macht sie das? Also,
um ihn zu provozieren?
Um ihn zu brechen, um
ihre Dominanz zu zeigen, keine Ahnung.
Also du hast doch letztes Mal gesagt, also in der letzten Folge, wo es um die Familie ging, dass sie versucht, irgendwie ihm nahe zu kommen und sich so ein bisschen als Mutterfigur zu etablieren, als sie das mit der Serviette und so macht. Und
das wird ja jetzt komplett zunichte gemacht.
Ja, aber das ist jetzt, das eine war halt so das Zuckerbrot und das ist jetzt die Peitsche. Und ich sage, Junge, so geht's aber nicht.
Ja.
Denn sie will ihm ja sagen, was sie zu tun hat. Deswegen ist sie insofern, finde ich, immer noch in der Mutterrolle. Und sagt er nicht auch zu ihr, was willst du von mir, du bist nicht meine Mutter?
Ich glaube nicht.
Weiß ich nicht.
Als sie ihn so blöd zur Seite nimmt? Doch, ich glaube, und sowas sagt er.
Er gibt dann auf jeden Fall nach und sagt, wir stehen aber dafür ganz früh auf und wer nicht mitkommt, der bleibt hier.
Ja.
Was auch
ich bin der Einzige, der den Weg weiß. Das
ja, genau, irgendwie sehr seltsam. Sagt er das wirklich so?
Ja.
Oder ist das nur das, was reingelesen wird?
Nee,
ich frage mich, warum die Leute nicht ausschlafen und dann einfach hinterhergehen.
Er sagt, ich bin der Einzige, der den Weg kennt.
Sie könnten ja auch blutigen Spuren folgen.
Ich finde das auch relativ unglaubwürdig, dass er das nur wissen soll. Also.
Ich habe mich gefragt, warum die nicht irgendwo ein paar Walker noch... Also haben die gar keine Waffen mehr oder nur keine Feuerwaffen mehr? Weil ansonsten wäre es ja vielleicht sogar noch praktisch, zu den Gefangenen zurückzugehen.
Troy hat mindestens noch sein Messer.
Und denen die Schuhe auszuziehen. Also man sollte doch, wenn man jetzt nicht auf eine Mega-Horde trifft, könnte man selbst mit Steinen ein paar Walker erledigen und
also die Schuhe... sie gehen ja durch felsiges Gebiet. Es kann sein, dass sie den direkten Weg gehen und dass der Weg an der Straße einen Tag länger dauern würde. Oder
ja, so. Nur so wie sie dann hinterher aussehen mit den Füßen, denkt man sich, das ist nicht die richtige Wahl.
Wer fällt eines nicht unbedingt besser, das ist wahr.
Obwohl Troy auch ein gutes Argument hat, das ist halt, wir müssen so schnell wie möglich da sein, um die Leute zu warnen, weil die Walker sonst, die Familie Walker, Native Americans halt vorher da sind, nur die sind in jedem Fall vorher da, denn die werden ja auch nicht mit ihren Kanus da langfahren, sondern halt mit den Autos.
Sie müssen erstmal den Kriegsrat anrufen.
Das ist ja die Sache, also Walker hat ja gesagt, geht hin, sagt ihm Bescheid, dass wir kommen und dass ihr abhauen müsst. Insofern könnte man davon ausgehen, dass Walker ihnen eine gewisse Zeit gibt, um vorher anzukommen, weil er hofft ja, dass sie darauf eingehen und dass er das dann ohne Kampf bekommt.
Das ist aber schon das ganze Zeremoniell, was sie einhalten müssen. Das Kriegsbeil,
wiederfinden,
ausgraben.
Ja. Was halt auf der Farm der Ottos ist, das ist halt blöd, weil das ja eh lang war.
Ich muss ja heimlich erstmal jemanden hinschicken, der das ausgräbt. Und sie müssen ihre Speere aus dem Boden ziehen.
Achim wäre auch ein guter Otto, stellen wir fest.
So ist das bei Winnetou.
Sie sind aber schon wirklich sehr klischeehaft auch dargestellt, finde ich, die Native Americans dort. Also
ich habe nur den Anführer da als Native auch ausgemacht.
Ja, okay, die anderen könnten es tatsächlich nicht, die sah man nicht, da sah man nur ein Gesicht hinter einem Felsen vor.
Sich bewegende Felsen habe ich gesehen. Die waren sehr gut getarnt.
Ein bisschen wie bei...
Über Tribute von
Farmer, genau,
der angemalte. Der Bäcker. Ja, mit blutigen Füßen kommen sie bei der Farm an. Oder nein, sehen wir sie, wie sie ankommen?
Nee.
Sie sind noch auf der Straße dann.
Sie schlafen erstmal in so einem Tunnel. In so einem Tunnel, so hatte ich das. Es war auf jeden Fall mit Zement.
Ja, scheinbar gibt es ja irgendwie mehrere so eine Tunnel, weil die Pilotin lag ja auch in so einem Tunnel halb drin, glaube ich. Die von dem Hubschrauber, die abgeschossen wurde. Als Jake dahin geht, saß mir noch... Oder das war ein Abflussrohr oder sowas. Ist egal. Nicht so wichtig. Ja, es scheint auf jeden Fall... Irgendwie sowas haben wir da. Was ja auch ganz klug ist, sich dann da reinzulegen. Es sind zwei Eingänge und dann können sie sich daraus befreien, falls von der einen Seite jemand kommt. Bloß, falls es viel regnet, wäre es vielleicht gefährlich. Aber kein Regen angesagt.
Ja, das mit dem Regen, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Erstmal in der Nacht taucht aber dann
Troy mit dem Messer auf.
Ja, und legt sich auf Madison und starrt sie verrückt an.
Ja, er hat das Messer an ihrer Kehle.
Genau.
Was sagt er ihr? Ich habe das nicht.
Ich glaube, er sagt ihr nichts. Er guckt nur irre.
Ach so, okay.
Und ist sehr wütend und sie sagt nur, das bist nicht du oder so.
Okay, dann sagt sie irgendwas. Ja, sie ist dann auf jeden Fall sehr in der defensiven Rolle. Also sie hätte ihn ja auch noch mal weiter provozieren können, aber...
Ja, oder das willst du doch gar nicht, sowas in der Richtung. Ich habe das alles nicht verstanden. Dann dreht sie sich zur Seite, nachdem Troy irritiert wegläuft, dreht sich zur Seite und sieht, dass jemand andere, einer der anderen Soldaten ihr zugeguckt hat.
Ja, es beobachtet hat und sich wegdreht. Also der ist halt definitiv nicht auf ihrer Seite.
Sie ist da alleine, das soll das...
Vielleicht.
Sie ist die Einzige, die Troy...
Paroli bietet.
Genau.
Ja. Mag sein, also...
Das soll das vielleicht irgendwie heißen. Ja, und hat aber auch nicht so ganz verstanden, was das uns jetzt... Warum wir diese Szene jetzt sehen mussten. Ja, am nächsten Tag sind... Dann beginnt erstmal das Musikvideo, richtig. Dann fängt die Musik sehr laut an zu spielen und wir hören irgendeinen Song... Und sehen die verschiedenen Gruppen nochmal im Schnitt. Einmal wie Nick aufwacht und nach dem romantischen Picknick mit Luciana und feststellt, dass sie weg ist.
Ein Zettel findet, was steht da drauf?
Das wissen wir nicht.
Okay. Also, man hat das kurz gesehen, aber...
Genau.
Aber irgendwas Spanisches, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Au revoir.
Ich dachte, die zeigen uns... Oder irgendwas hätte ich erkannt, irgendwas mit darum...
Ah, ja.
Aber es war halt wirklich eindeutig, warum sie gegangen ist. Ja, das haben sie ja so plakativ vorbereitet, da muss man ja nicht genau wissen, was draufsteht.
Ja. Und wie sie dann da langlatschen und Troy erst alleine vorweg marschiert und sie dann neben ihm
geht. Ja, sie schließt auf zu ihm.
Und sie gucken sich kurz an und... Ich weiß nicht, was uns das sagen soll.
Ich hätte gedacht irgendwie so, oh, du gehst hier immer noch neben mir her, du bist ja ganz schön tough irgendwie, dass du mithalten kannst. Ja. Er hatte vielleicht damit gerechnet, dass sie früher zusammenbricht, umfällt, wie auch immer.
Sie zeigt ihre Stärke. Was ein bisschen seltsam ist, ist halt die klimatische Veränderung, denn bei den einen regnet es und bei den anderen, die haben draußen geschlafen und...
Stimmungswetter.
Ja, genau. Und während es dann noch woanders, nämlich bei Elisha auf dem Felsen sehr sonnig ist...
Okay.
Weil die drei Szenen sind halt zusammengeschnitten. Es wirkt so, als wenn das zeitgleich wäre und in den drei der Szenen herrscht unterschiedliches Wetter. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Ja, sie schaffen es dann vielleicht, das sieht man nicht, wie sie es ins Lager schaffen. Ja, und dann endet die Folge einfach.
Was passiert in der nächsten Folge? Oder Annika wollte gerade noch einsetzen zu dieser Folge.
Ja, erstmal haben wir auch noch gar nicht über Strange und Danielle geredet.
Ach, stimmt. Ja, stimmt.
Und ich habe mich gefragt, ob Madisons Schuhe auch weg sind, weil sonst wäre es ja so, haha, ich kann auch noch vorne laufen. So, ja, Bitch, du hast ja... Weil da waren ja nur Männer, deswegen habe ich mich gefragt, ob die wohl...
Sie hat auch ihre Schuhe auf jeden Fall ausgezogen.
Ob ihre auch weg sind, aber vielleicht haben die ja auch noch Frauen in deren Lager.
Das zum Glück habe ich ja mir Wechselschuhe
eingepackt. Das wäre so witzig. So, ha, guck doch mal, ich kann doch. Und die anderen Füße geblutet.
Oder es gibt ja auch Frauen bei den Walkern.
Ja, habe ich ja gesagt, es könnte ja sein, dass da auch noch... Ja, meistens haben Frauen ja kleinere Füße als Männer, von daher wäre es echt so witzig gewesen, so, fall ihr Pussy, ihr könnt nicht mehr, guckt, wie ich vorweglaufe in meinen Stiefeln.
Ja, Daniel und Victor, Victor Strand, genau, sind auf einem Roadtrip und... ich habe nicht recht insgesamt, was meine Interpretation der letzten Folge angeht. Denn sie lassen auch den Damm zurück, leider. Sie erzählen sich noch ganz kurz, ja, dass Lola sehr beliebt ist und sie das sicherlich alles gut hinkriegen wird, obwohl Victor eigentlich da bleiben wollte, glaube ich. So kommt das rüber.
Ja, er weiß ja auch, dass er ihm Scheiße erzählt hat.
Um dafür Sicherheit zu sorgen und. Also,
er schiebt sie vor, so, oh, meinst du, das war so klug, sie da allein zu lassen? Aber also für Strand ist das auch das Richtige, das zu sagen, weil er weiß ja, dass Ophelia nicht mehr im Hotel ist.
Ja, aber das weiß doch auch Daniel.
Er hat da noch letzte kleine Hoffnung.
Nee, er teast ihn ja die ganze Zeit damit, ne? Oder ist es vielleicht doch so? Warum agierst du nun so komisch? Das wird für mich wurde... Gut, mein Track Record mit Daniel ist nicht so gut, aber für mich ist klar, dass er nur darauf wartet, dass Strand jetzt einfach zugibt, was in Wirklichkeit passiert ist. Darauf wartet er für mich.
Ja, eigentlich schon, weil ja, er sagt es immer wieder und es ist auch unklar, warum hält Strand daran fest die ganze Zeit.
Ja.
Also,
warum sagt er nicht einfach, als ich weggegangen bin, waren sie schon weg? So, aber wir können ja erstmal dahin gehen. Vielleicht haben die noch mehr Informationen. Von da aus können wir unsere Suche weiter starten.
War Ophelia jemals am Hotel?
Ja.
Ja, sie war da mit drin.
Und da hat sie Elisha reingelassen. Das, was Strand dann auch noch erwähnt.
Ah ja, okay. Ja, daran erinnere ich mich.
Es hat keinen Sinn an sich, also von Strands Aussicht her zurückzugehen, weil die im Hotel wissen nicht mehr, als er weiß.
Nee, das ist richtig. Aber das ist ja schon mal einfach der letzte Ort, wo Ophelia war. Ist das Hotel und offensichtlich gibt es ja auch eine Geschichte, die in der Nähe gespielt hat, das mit ihrem Verlobten. Da könnte man ja sagen, vielleicht ist sie ja in die Richtung gegangen oder sie hat sich versucht, zurück nach Amerika zu schlagen. Es sind auf jeden Fall mehr Informationen. Aber Strand erhält die Geschichte aufrecht, dass auch Madison und so auch noch da sind. Ja, blöd.
Vielleicht hofft er die ganze Zeit auf irgendeine Gelegenheit, dass er Danielle entwischen kann.
Mhm.
Und deswegen versucht er es so lange rauszuzögern, wie es irgend geht. Und bei Danielle glaube ich, dass er zwar auch schon grundsätzlich sehr große Zweifel hat, aber weil das einfach das Letzte ist, was er von seiner Tochter gehört hat, glaube ich, zwingt er ihn, bis er es zugibt, halt das durchzuziehen. Dann gehen wir halt dahin, dann gucken wir. Und wahrscheinlich einfach so, weil er der Vater ist, hofft er, dass es so ist, aber glaubt es nicht.
Mhm.
Aber er hat ja auch nichts anderes, also kann er das so machen.
Ja. Dann spielt sich noch eine weitere Geschichte ab, und zwar Danielle muss pinkeln. Eine ganz seltsame Geschichte, finde ich. Er muss dringend pinkeln, will das Auto aber nicht verlassen und sagt, wir müssen jetzt durch die Walker fahren. Warum sie da jetzt überhaupt... Also eine Mini-Herde Walker zieht über die Straße, so wie Kühe, und deswegen müssen sie...
Sie wollen dran vorbei, sie wollen zum Hotel.
Ja genau, aber sie können ja einfach durchfahren. Was soll denn passieren? Die werden ihnen ja jetzt nicht den ganzen Weg folgen. Sie sind in einem Auto, was sehr schnell ist.
Ja, Strand will nicht durchfahren, weil er das Auto nicht kaputt machen will.
Und weil er weiß,
und dass, weil er, weiß, dass er auf der anderen Seite, dass es halt irgendwie doof ist. Auch können wir dich lieber umdrehen.
Ja, und dann sehen wir aber, wie er einfach an den Walkern vorbeifährt. Also er fährt nicht durch die Walker.
Ja, es schneit, da ist es mir immer aufgefallen, dass sie zumindest bei den Szenen immer sehr, sehr krass geschnitten haben, finde ich. Bevor sie gegen den Walker gegenfahren, der dann da eigentlich kommen müsste, schneidet es weg. Irgendwo ist noch so ein ganz harter Schnitt, wo sie dann, glaube ich, beim Hotel gerade ankommen und aussteigen oder so. Das ist nochmal so ein harter Schnitt mit einmal irgendwie weg. Was ich merkwürdig fand.
Ja.
Ja, also wir sehen nicht, wie er dagegen fährt. Und er fährt ja offensichtlich gegen, weil der eine Scheinwerfer, da klebt auf jeden Fall was drauf.
Ja, genau.
Das Auto ist fahrerseitig zerbeult.
Ja, was aber auch in der Welt irgendwie wurscht, weil überall Autos rumstehen.
Aber es ist ein schönes Auto.
Ja, aber auch da musst du halt zum nächsten Maserati-Händler gehen. Und da wird sich vermutlich jeder einen Maserati geknackt haben und die sind alle kaputt. Da stehen ja ohnehin immer Schrottkarren drin, außer die Serie wird von Toyota gerade gesponsert. Ich glaube, das ist The Walking Dead. Hat das gute Toyota-Geld eine Zeit lang gehabt.
Breaking Bad hatte einen Autodeal
auf jeden Fall. Ja, die auch. Genau, und dann sieht man halt Daniel noch pinkeln und er scheint dabei Schmerzen zu haben. Ich weiß es nicht. Ich fand das einfach komisch gemacht. Er hat nicht sehr, man hat so ein leichtes Plätschern gehört und er sieht sehr verkrampft dabei aus. Und ich dachte, hat er jetzt Prostata-Probleme? Ist das jetzt das, was sie uns erzählen wollen? Dass
er hat zu wenig getrunken.
Ja, genau, weil sie kein Wasser haben. Sie fahren auf jeden Fall mit diesem Auto, was halt auch keine großen Ladeflächen hat. Und haben nur ein Scharfschützengewehr, ist es, glaube ich. Oder nein, ein Maschinengewehr, glaube ich, dabei. Victor ist nicht ausgerüstet, so wie ich das gesehen habe. Keine Waffe.
Ja, mit Absicht ja nicht.
Also, ja, Daniel würde es wahrscheinlich nicht zulassen.
Genau.
Sie fahren dann zum Hotel und man sieht halt auch schon...
Also sie kommen im Dunkeln an, was schon wieder so ein bisschen... nervig ist wieder eigentlich, aber es geht dann noch, man kann genug erkennen. Das Tor ist offen, was dann auch Victor gleich sagt, hier stimmt was nicht, das ist nicht richtig, man sieht niemanden, das Tor ist offen, das kann ja alles nicht ganz richtig sein.
Ja, wer das Tor offen gelassen?
Wir sollten wieder weg.
Wer das Tor offen gelassen? Victor nämlich. Er ist nicht durchgefahren und hat das Tor nicht zugemacht.
Ja?
Man hat es nicht gesehen, wie das... Er ist einfach durch das Tor mit dem Auto gefahren. Und das war das Letzte, was man gesehen hat von dem Hotel. Jetzt kommen sie wieder an. Oh, das Ding ist offen.
Das hat man gesehen?
Ja, das hat man gesehen.
Wie vielleicht er dann, man hat nur gesehen, wie er wegfährt, aber...
so kann ich mich dran erinnern, aber... Ja.
Er wäre doch nicht mit seinem Auto gegen das Tor gefahren.
Nee, er hat das Tor aufgemacht, ist mit dem Auto durchgefahren und dann sah man ihn halt wegbrausen und es sah nicht so aus, als wenn er danach anhält,
um das Tor wieder zu machen. Aber auch das wäre eine typische Filmsache, wenn man in Filmen quasi nie sieht, wie Türen geschlossen werden, weil das sonst blöd zu filmen wäre. Hinter den Leuten, die reingehen, ist ja das Kamerateam normalerweise. Deswegen siehst du in Filmen und Serien eigentlich nie, dass Türen geschlossen werden, sondern immer nur, dass sie geöffnet werden.
Ja, ich glaube, es ist auch nur, also er wird das Tor nicht wirklich offen gelassen haben. Aber das hat mich daran erinnert. So von wegen, wer ist denn als letztes rausgefahren? Ja.
Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass man das gesehen hat, weil ich mich nämlich noch gefragt habe, wie er das gemacht hat. Weil er durfte eigentlich nicht wegfahren.
Ja.
Man hatte, dachte ich, eigentlich ihn nur in der Garage gesehen, wie er das Auto abdeckt und sich dann da reinsetzt. Aber ich hatte, glaube ich, nie irgendwie gesehen, dass er auch wirklich losgefahren ist.
Okay, wir können dann nochmal das nachreichen.
Ja, ja, aber Daniel scheint ja jetzt schon zu wissen, was eigentlich Sache ist. Und,
ja, das Hotel ist offen und alles ist dunkel.
Geht trotzdem mit ihm rein und ja.
Macht dann
den Moment fand ich witzig, so die Hand kurz vor dem Klingelknopf und Victor sagt noch, nein, tu's nicht und dann doch bing, bing. Weil das ist so eigentlich ja schlechter Horror-Movie-Moment im Hotel. Wir drücken die Klingel und es kommt scheiße geregnet quasi.
Ja, man hört auch, glaube ich, schon die Walker, denn man weiß schon, das Hotel ist verloren. Die haben das nicht so lange aufrechterhalten.
Nee, irgendwie inkompetent. Also entweder haben sie sich den Tod mit den Leuten irgendwie reingeholt, dass da welche dann da gestorben sind, die dann nach und nach alle umgemäht haben. Oder das Tor war offen. Also es kann ja auch sein, dass sie geflohen sind durch das Tor und es deswegen noch offen stand. Oder das Tor war halt irgendwie offen und da sind halt mehrere reingekommen dadurch. Und sie konnten das halt irgendwie nicht verteidigen. Was irgendwie ein bisschen unglaubwürdig ist, weil das ist ein Gebäude mit vielen Stockwerken, das halt dann nicht halten zu können ist.
Und sie waren auch sehr vorsichtig eigentlich. Sie haben die Leute in die Hotelzimmer gebracht und haben die dann, glaube ich, auch nachts abgeschlossen. Ich glaube, das war...
Ja, es gab zumindest nicht viele Leute mit Schlüssel.
Ja.
Ja, also dass dieses Hotel verloren gegangen ist...
Innerhalb von 2 Tagen oder 3, weiß nicht, innerhalb von einer Woche, das ist so schnell...
Ja, lange kann es nicht gewesen sein, auf jeden Fall. Ja, aber die fähigen Leute waren weg. Madison und Familie waren nicht mehr da und Victor war dann auch weg, der Arzt.
Ja.
Und Elena hat es ja vorher schon nicht geschafft, das alleine überhaupt zu befreien, weil dafür brauchte sie ja die Clubs, die gesagt haben, komm, wir kämpfen uns Etage für Etage durch.
Er sagt dann, Daniel sagte noch zu Victor, ja, mal sehen, wie du dich hier raus befreist. Und man sieht aber, wie er sich sehr schnell befreit. Es ist nicht so schwer, da zu entkommen von den Zombies.
Ja, scheinbar. Naja, Victor hat natürlich jetzt die Ortskenntnisse auf seiner Seite. Also hat er den Vorteil, dass er halt weiß, wo er vielleicht hin muss, wo er lang muss, dass er da eher wieder rausfindet. Oder wo er sich zumindest verstecken kann, bis die Walker das Interesse verlieren und weiterlaufen.
Daniel lässt ihn halt zurück und klaut ihm sein Auto.
Ja.
Was er geschenkt bekommen hat.
Ja. Aber vielleicht stehen ja auch noch in der Garage mehr Autos drin, dann muss er nur zum Auto kommen.
Das ist dann auch nochmal die Entsprechung der Szene, dass, ich glaube, als Victor in das Hotel geht, drückt er auf den Klingelknopf als erstes Mal. Es gibt so eine Szene, wo irgendjemand auf den Knopf drückt, bing, bing, um zu sehen, dass da Walker sind, als sie zum ersten Mal in das Hotel kommen. Und... auch noch die entsprechende Szene, weil er fragt halt, wie bist du entkommen aus dem Feuer? Also Victor fragt Daniel, wie er aus dem Feuer entkommen ist. Er sagt, es wartet niemand auf den, im Himmel auf mich. Was auch ein bisschen komisch ist. Er glaubt offensichtlich, dass seine Frau in der Hölle gelandet ist.
Ach so. Ja, oder sie haben ihn da nicht reingelassen oder die Hölle wollte ihn auch nicht haben oder es ist die Hölle hier schon.
Ja.
Wie auch immer.
Er ist ja,
was
so kritisch,
aber schon irgendwie so eine Frage insgesamt ist. Irgendwie. Das war bei der letzten Folge, wo ich meinte, irgendwie hätte er schon 5, 6 Mal sterben müssen und warum tut er es nicht? Also irgendwie hat er ja ein Schutzschild um sich drumherum.
Plot, weil er ja auch CIA-Agent ist. Naja. Ja, er haut ab und lässt Victor zurück. Victor würde jetzt logischerweise zum Damm zurückgehen, denn da ist er ja noch willkommen zumindest.
Ja, aber da hat ja Daniel scheinbar die Vormachtstellung.
Ja.
Aber Daniel ist ja verschwunden.
Ja, wir wissen nicht, wo er jetzt hinfährt. Er fährt jetzt weg.
Wenn er jetzt wieder zurück zum Damm fährt, dann.
Ja, ist das ja aber auch seine erste Anlaufstelle.
Ich denke, wir müssen dahin nochmal, weil Strange schon die Frage gestellt hat: War das so klug, Lola allein zu lassen?
Mhm.
Und ich glaube, jetzt müssen wir halt sehen, dass das nicht so klug war.
Ja, vielleicht. Ich wüsste nicht, also. Oh. Denn was war denn? Daniel sollte eigentlich nicht zurück zum Damm, denn er sucht ja jetzt offensichtlich doch seine Tochter.
Ja. Mhm.
Also, warum soll er zum Dämmen?
Strand hat nichts mehr, wo er hin kann.
Genau, der soll jetzt zum
Dämmen. Ja, aber was soll Danielle jetzt machen, um seine Tochter zu finden? Also,
er kann erinnert sich jetzt auch auf einmal an den Verlobten.
Er fährt einfach durch die Gegend.
Ja, was anderes kann er nicht machen. Und das ist ja mega weit alles.
Ja, vor allem, die sind.
Er wusste jetzt noch nicht mal, ob sie einen, dass sie ein Auto hatte. Da kann er vielleicht von ausgehen, aber wenn sie ein Auto hatte, was sie hatte, kann sie sonst was wie weit weg sein. Und wenn sie an dem Auto, was irgendwann ja liegen geblieben ist, keine Spuren hinterlassen hatte, sie hatte irgendwas mal repariert. Hat sie dafür ihre Strumpfhose benutzt? Ich weiß es nicht. Wenn der Keilriemen gerissen ist.
Ja, irgendwas hat sie da gemacht, aber das wäre jetzt auch ein irrer Zufall einfach.
Ja, und wäre halt Blödsinn. Also kann er irgendwie zufällig bei der Farm ankommen? Wahrscheinlich trifft er auf die Gruppe um Walker, die dann an der Farm einfällt. Oder auch nicht.
Die Gruppe der Walker. Ja, der Walker.
Das ist der Walker. Kaletka. Kaletka Walker.
Kaletka, das klingt wie ein polnischer Hilfsarbeiter. Kaletka.
Kaletka.
Ja, und damit ist die Folge beendet, oder? Haben wir noch irgendwas? Annika, kannst du dich an noch irgendwas erinnern?
Nein, jetzt nicht mehr.
Okay. Was hat uns jetzt diese Folge gebracht?
Wir wissen jetzt,
dass... Es gibt eine neue Gruppe.
Ja, und dass eine Gefahr zukommt auf die Farm, wo wir ja schon vorher festgestellt haben, okay, die haben einen Keller voller Vorräte, sowas darf nicht sein. Jetzt sind sie gefährdet. Und jetzt hat die Gefährdung ein Gesicht, weil vorher war nur so, okay, da wurde was abgeschossen, wir wissen nicht, wo es herkommt.
Und die sind auch irgendwie fähig, die Leute.
Naja, oder sie wussten es vielleicht schon, aber haben es halt Madison nicht erzählt. Dass ihnen schon irgendwie klar war, wer da auf sie geschossen hat. Sprachen sie nicht auch irgendwann von Vergeltung, dass es Vergeltung geben kann, wird? Weiß ich nicht. Ist auch egal vielleicht.
Und dieser ganze Konflikt, wenn der jetzt wirklich um eure Ahnen haben meinen Ahnen das Land weggenommen, das wäre blöd. Wenn, dann muss es halt um die Vorräte gehen. Weil das ist das Wertvolle in dieser Welt maximal noch.
Wasser, ja.
Ja, weil auch dieser Ort, auch wenn du sagst, der ist gar nicht so dumm gewählt, insgesamt scheint er mir nicht so gut befestigt zu sein. Ja, und es sind auch zu wenig Leute, jetzt haben sie gute Waffen noch, die Walker. Ja.
Aber vielleicht weiß Walker ja auch, dass da diese Vorräte sind. Ja, genau. Und dann ist es allein dadurch ja schon gut, weil wir wissen ja, LKWs und sowas verlieren die auch immer ziemlich schnell. Also geht es eigentlich darum, weil die Autos könnten jetzt hier auch nicht abhauen und sich das alles vollladen, weil dann wäre es auch ganz schnell weg. Also muss man da bleiben, wo man es gelagert hat.
Ja.
Abgesehen davon, dass Jeremiah sagt, wir haben uns diesen Ort erkämpft und wir müssen ihn halten. Und wir haben da eine emotionale Bindung dran.
Ja.
Achso, hatten übrigens die beim Außenposten, hatten die wohl den großen Tanklaster bekommen? Weil wir hatten ja gesehen, dass sie aus dem Außenposten oder aus dem Militärvorposten, dass sie da ja mit dem Tanklaster weggefahren waren. Und ich glaube, man hatte da dann auch den zumindest einen Tankwagen gesehen. Kann natürlich auch Wasser gewesen sein, ist möglich. Also, dass sie da, wenn sie halt nicht so viel an Frischwasser rankommen, dass sie da Wasser eingelagert haben. Aber das ist auch egal, ist vielleicht nicht so wichtig.
Nö, nee, ja. Ja, wie reagiert jetzt die Gemeinschaft? Die wird sich halt bewaffnen und einigeln dort. Denn es ist ja wirklich keine Option für die Leute abzuhauen.
Nee, ja.
Und dass die Walker sich jetzt noch mit Warnungen arbeiten, ist halt auch blöde.
Können sie sich da einigeln? Ich glaube nicht. Weil die Häuser, die da stehen, sind wenige und nicht befestigt.
Ich glaube, es gibt nur ein Haus. Ah nee, und diese Hütten.
Ja, diese kleinen Häuschen, die ja dann irgendwann nicht mehr der zweiten Frau nicht gereicht haben. Deswegen hat er dann das große Haus gebaut. Aber auch das ist ja nicht besonders befestigt. Das ist von allen Seiten irgendwie zugänglich. Hm. Sie haben die Bunker, wo sie sich drin verstecken können, aber da können sie sich auch nur drin verstecken und können da nicht irgendwie raus. Und ansonsten sind da jede Menge Leute in Zelten. Das ist da eher alles vorgelagert. Also Deckung ist ja irgendwie null.
Ja, und wenn jetzt auch noch die Magic-Indianer ankommen, die sich hinter jedem kleinen Stein verstecken können.
Ja, sie sind die Steine.
Nee, natürlich. Alles ehemalige Bäcker.
Ja. Konditoren.
ja, Daniel wird vielleicht, ja, keine Ahnung, warum geht's dieser...
Wie viele Folgen sind es denn noch? Also wie viel Zeit haben wir noch, Ophelia zu finden?
Das war jetzt Folge 5. Bis Folge 8? 7 oder 8?
Ja. Irgendwie müsste es demnächst losgehen.
Also, ich dachte übrigens, wenn sie jetzt bei der Farm einfallen, dass sie dann, also wenn das jetzt dann als nächster Augenblick dann auch ist, dass sie dann Alicia als Geisel nehmen können, die ja gerade im See schwimmt. Ich dachte übrigens auch, als man sie da so schwimmen sah, dass in jedem Moment da irgendwie ein Walker von unten irgendwie ihre Füße fasst und sie nach unten zieht.
Was für eine Art von Walker meinst du?
Naja, also ein Wasserindianer. Ein Toter.
Okay, kein Roter, sondern ein Toter. das ist... Weil es auch so High-Perspektive gefilmt war.
Ja, genau.
Vielleicht ist das ein Foreshadowing, dass tatsächlich was mit ihr passiert. Das wäre dann gar nicht so dumm.
Ich glaube nicht. Die haben den Hauptcast ja schon sehr... Oder den
Nein,
Hauptcast
sie wird nicht sterben, aber in Gefahr geraten. Nick bleibt da jetzt und wird Ottos neuer Ziehsohn. Glaube ich.
Das ist jetzt die Entscheidung, die er treffen muss. Läuft der Luciana hinterher? Luciana? Hm? Ja. Oder bleibt er bei Mami? Und ja, bislang hat er sich ja immer sehr merkwürdig oder ja sehr, sehr unvorhersehbar entschieden, weil er nun mal auch ein bisschen verrückt ist einfach. Also er entscheidet er sich jetzt für Liebe oder Sicherheit.
Aber haben wir nicht am nächsten Tag noch gesehen, wie er dann die Waffe erhält?
Die lag vor seinem Häuschen, genau. Entweder war das der wieder schön gemachte Revolver, der mit verbrannt war, oder halt ein anderer.
Das ist derselbe Revolver gewesen, auf jeden Fall. Aber der ja als Symbol dafür da ist, man muss sich Dinge erarbeiten und dies ist jetzt dein Zuhause und du kannst es jetzt auch verteidigen. So. Also zu einem Zuhause gehört eine Waffe und das heißt, ich gebe dir die Waffe, das ist jetzt dein Zuhause. So habe ich das verstanden. Dass er dann vermutlich hier bleibt, weil es auch einfach zu gut ist. Warum der Frau, die er vor einem Monat kennengelernt hat, hinterherreisen, wo er die ganze Sippschaft von ihr hat töten lassen.
Weil es ist Amore.
Ja, die auch so aus dem Nichts kam.
Was ist das mit Amore?
Achso, und dieser ständig angesprochene Rassismus. Ich finde, das geht mir auf den Keks. Sollen wir sagen, das sind halt White Power Leute und dann ist das hätte man einen Konflikt. Okay, entweder ich bleibe bei Leuten, deren Ideologie mir nicht passt, aber die mir Sicherheit und Essen bieten und damit auch recht großzügig sind. Oder ich gehe weg in die Unsicherheit aus ideologischen Gründen, weil ich jetzt nicht mit White Power Leuten, White Supremacists, da bleiben möchte. Das wäre doch halbwegs interessant tatsächlich. Mhm. Weil so wird das halt immer nur so angesprochen. Auch Nick reagiert ja sofort darauf, ja, weil sie nicht weiß ist und wir dürfen den Spaniern und den Native Americans unser Land nicht geben, denn das haben wir erobert und ja, dass da ein Konflikt zwischen ethnischen Gruppen aufgebaut wird. Das sollen sie jetzt endlich aussprechen oder sein lassen, aber nicht dieses ganze Angeteaser. Das geht mir auf den Keks. Plus Madison geht mir auf den Keks.
Troy, aber das ist ja nichts Neues.
Ja. Troy hatte halt einen schlechten Start, hat sich aber seitdem irgendwie ganz gut entwickelt.
Ja, wobei
meine Notizen sind jetzt zerstört und deswegen...
Er wird aber auch immer wieder angedeutet, dass er Psycho ist. Also wie er sich dann da in die Toten reinwirft. Den einzigen wachen Moment hat er eigentlich da bei dem Standoff, fand ich so, dass er dann auch...
Ja, seine Wut kontrollieren konnte dann.
Ja, dass er da halt nicht ausgetickt ist. Also er will schon noch überleben scheinbar, aber ja. Und genau, als er dann Madison dann attackiert im Schlaf, ist halt wieder der Psycho. Und dann wieder normal auf der Straße. Ja. Also können sie sich da für ihn irgendwie nicht so richtig entscheiden. Halten sich da beides offen.
Während Jake halt, der in dieser Welt komplette, man höre die Anführungszeichen, Gutmensch da ist und sagt, wir müssen hohe Ideale haben, wie reagiert er jetzt, wenn dieser alte Konflikt halt aufbricht?
Aber es schien mir so, als würde er auch grundsätzlich die Meinung seines Vaters vertreten. Dass Echt? Man das,
genau
dass man sich das er kämpfen muss. Oder zumindest hat er es doch selber dann auch gesagt. Oder hat er dann nur seinen Vater zitiert?
Ja. Er hat nur seinen Vater zitiert. Ja.
Okay, gut.
Und hat ihn ja auch so nachgemacht. Sagt halt, ja, wo glaubst du denn, dass Troy das hat?
Ja.
Ja, es wird jetzt halt irgend so ein blöden... Die müssen den Konflikt halt ordentlich begründen. Dann kann das funktionieren. Und wie sie sich jetzt halt wirklich preppen. Wie alle, auch die Kinder Waffen bekommen. Die sind nämlich alle alt genug, um Waffen zu haben in dieser Welt.
Ja, ja, und Waffen haben sie ja, Dicke. Das haben wir
ja
gesehen.
Ja, das haben wir das gesehen, ja, ne?
Ja, ja, da sind in dem Bunker sind auf jeden Fall eine Menge Waffen.
Aber wir wissen jetzt, dass auf jeden Fall auch schon ein paar von diesen fetten Waffen weg sind, weil Walker die dann kassiert hat.
Ja, aber für 6 Leute.
Ja, aber trotzdem. Also damit kannst du ja, wenn die jetzt doch schneller da wären, aber sie haben ihn ja absichtlich einen Vorsprung gelassen, aber wären die jetzt sofort hingefahren und die anderen warten nicht da drauf, er muss ja nur hingehen, dann verstecken sie sich wieder als Steine und dann mähen sie die Leute um, die da stehen.
Oder jetzt kommt meine Idee, die ich bei Walking Dead hatte. Sie haben den Helikopter, haben den wieder aufgebaut und machen das mit den Magneten und dann ziehen sie die ganzen Waffen ab.
Aus dem unterirdischen Bunker.
Ja, insgesamt, genau. Und so sind sie alle entwaffnet. Und dann geht es Pfeil und Bogen. Das ist das Einzige, was sie noch haben. Das ist,
und Steinäxte.
Ja, richtig. Ja, es ist jetzt so Siedler und Wilder Westen. Ich glaube, das soll das dann... Ach, es ist... Die Serie geht mir auf den Sack, sobald Madison einfach da ist. Ich fand den Damm viel sympathischer und interessanter.
Er hatte Potenzial.
Ja. Und so ist das halt eine hoffnungslose Situation. Das Ding wird einfach abfackeln. Und jetzt hängt es halt davon ab, wie gut sie uns die Gründe darstellen, warum dieses Lager halt nicht funktionieren wird. Denn wir werden da nicht bleiben können, einfach. Ich würde auch ganz gerne mal sehen, einfach wie sich mal jemand vernünftig ausrüstet für die Apokalypse. Also eine Machete sich holt, eine Waffe mit einem Schalldämpfer meinetwegen und sich einfach mal vernünftig ausrüstet für die Apokalypse und nicht immer rumläuft.
Das hatten wir aber bei Walking Dead. Da haben sie sich sogar Schalldämpfer gebaut.
Ja. Das würde ich jetzt auch hier gerne sehen.
Okay.
Wir gehen einfach alle umgemäht. Alle Clarks weg, Danielle weg, Victor weg. Und dann haben wir die Amazonen, Ophelia, Luciana, die sich auf den Weg machen.
Ja, weil die hat sich nämlich gut ausgerüstet. So.
Und Ophelia hatte, als wir sie das letzte Mal gesehen haben, gut gegen Zombies gekämpft.
Ja.
Bevor sie aber von Jeremiah übertölpelt wurde. Aber egal. Es ist noch Lernpotenzial. Hm.
Okay, noch irgendwas? Die nächsten Folgen? Nee, ne? Dann sind wir fertig und besprechen Fear the Walking Dead nächste Woche wieder.
Über Skype.
Gut, bis nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.